Ja, Amen. Wir wollen heute auf dem Outline nicht chronologisch weitermachen, sondern wir kommen schon zur letzten Seite. Wir fangen hinten an. Amen. Herr, wir loben dich für dein Kommen. Amen. Die Konferenz. Der Herr hat uns eine Last gegeben zur Gemeinschaft über Gottes endgültiges Meisterwerk, die heilige Stadt, das himmlische Jerusalem, die Frau des Lammes. Das möchte Gott am Ende dieses Zeitalters haben. Er hat ein Meisterwerk. Es gibt viele Dinge, die Gott tut, hier und da, überall auf der Welt. Aber es gibt ein Meisterwerk. Und wir müssen heute für uns selber diesen Wunsch haben, bei diesem Meisterwerk mitzumachen. Man kann viele Werke machen. Es gibt allerlei christliche Aktivitäten überall. Aber es gibt nur ein Meisterwerk. Und das ist Gottes endgültiges Meisterwerk. Das heißt, es ändert sich nicht mehr. Das ist ein für alle Mal, was Gott tun möchte und was er erreichen will mit den Menschen heute. Und was ist dieses endgültige Meisterwerk? Was ist das endgültige Meisterwerk Gottes? Joseph, what do you think? What's the final masterpiece of God? What is it? Any guess? No? Make a guess. What's the final masterpiece of God? You want to make a guess? Yeah. The title of the conference says God's Masterpiece. What do you think is it? What is God's Masterpiece? Ja? Wir, genau. Wir sind Teil davon. We are part of it. Aber es steht schon in der Überschrift, es ist die heilige Stadt, das himmlische Jerusalem. Woher wissen wir das? Weil die Bibel damit aufhört. Das Wichtigste kommt immer am Schluss. Am Ende sehen wir das finale Produkt sozusagen. Das, was am Ende herauskommt, was am Ende hervorkommt, das ist, was Gott haben möchte. Es gibt viele Dinge, Werke, Aktivitäten, aber es gibt nur ein heiliges, himmlisches Jerusalem. Und das ist es, was Gott heute machen möchte. Und unser Anliegen sollte sein und muss es sein, auch an dieser Konferenz, dass wir uns alle fokussieren auf sein Meisterwerk. Dahin muss alles gehen. Viele andere christlichen Aktivitäten sind okay und müssen wir auch nicht kritisieren. Es ist in Ordnung. Aber es besteht oft die Gefahr, dass wir uns ablenken lassen durch viele Nebenschauplätze. Viele Dinge, die vielleicht in unseren Augen sehr kostbar sind und gut und christlich, nicht schlecht und vielleicht sogar biblisch begründbar. Aber Gott möchte heute mit uns sein Meisterwerk vollenden. Das ist sein Fokus. Darum geht alles. Wenn unser Werk nicht darauf ausgerichtet ist und das, was wir heute tun, nicht das zum Ziel hat, dann gehen wir am Ziel vorbei. Dann sind wir abgelenkt durch vielerlei Dinge und am Ende landen wir irgendwo. Und gestern Abend haben wir schon gehört, wo man landet, wenn man nicht im himmlischen Jerusalem landet. In Offenbarung am Ende gibt es nicht so viel Auswahl. Wie viele Städte gibt es im Buch Offenbarung am Ende? 15? Stuttgart, Mühlacker, Pforzheim, Heilbronn. Und du kannst dir aussuchen, wo du wohnen willst. Ist das das Ende der Bibel? Wie viele Städte haben wir? Es gibt nur zwei Städte. Und welche zwei Städte sind das? Sophia, welche zwei Städte gibt es am Ende der Bibel? Das neue Jerusalem, der Feuersee, das ist gut, aber der Feuersee ist ja noch keine Stadt. Ja, dort landet zwar alles, aber der George hat uns schon gerade gesagt, wie die Stadt heißt. Babylon. Offenbarung 17 und 18 geht über das große Babylon. Und Offenbarung 21 und 22 über das neue Jerusalem. So, es gibt nur zwei Städte. Und wir müssen heute unbedingt sicher sein, dass wir an der Stadt Gottes mitbauen. Weil alles andere landet in Babylon und am Ende im Feuersee. Das stimmt. So, gute Zeit an diesem Wochenende, uns neu auf das Meisterwerk Gottes auszurichten. Damit wir nicht abgelenkt sind von vielen Dingen links und rechts. Und warum ist es heute so wichtig, dass wir diese verbleibende Zeit ausnutzen, für das Meisterwerk Gottes zu sein? Es ist, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben. Der Herr wird sein Meisterwerk bald fertigstellen. Wir leben in einer Zeit, wo der Herr sehr bald kommt. Ja, lass uns jetzt das Wort lesen. Offenbarung 22. Offenbarung 22, Vers 7, nur den ersten Satz. Offenbarung 22, Vers 7, der erste Satz. Alle zusammen. Und siehe, ich komme schnell. Amen. Und siehe, ich komme schnell. Amen. Und jetzt Vers 12. Siehe, ich komme schnell. Amen, das reicht. Siehe, ich komme schnell. Und Vers 20. Der dies bezeugt, spricht, ja, ich komme schnell. Amen. Komm, Herr Jesus. So, wie oft hat der Herr gesagt, ich komme schnell? Einmal? Zweimal. Dreimal. Was heißt es, wenn der Herr sagt dreimal? Siehe, ich komme schnell. Es wird 100% erfüllt. Dreimal sagt der Herr, siehe, ich komme schnell. Und das hat der Herr gesagt vor 2000 Jahren. Als Buch Offenbarung geschrieben wurde. So, wie schnell kommt der Herr? Wie schnell ist schnell? Kommt der Herr schnell? Wie schnell kommt der Herr? Langsam oder schnell? Sind 2000 Jahre langsam oder schnell? Iris, was meinst du, langsam oder schnell? 2000 Jahre. Für uns ist es sehr langsam, oder? Auch für den Herrn sind es nur zwei Tage. Weil 1000 Jahre sind wie ein Tag. Das ist sehr schnell. Sehr schnell. Wir haben leider nur menschliche Sicht. Wir sehen nicht, wie der Herr sieht. Wir denken, ach Herr, du hast es schon vor 2000 Jahren gesagt, siehe, ich komme schnell, sogar dreimal. Dreimal hast du es gesagt. Und wo bleibst du denn nach 2000 Jahren? Herr, du hast nicht die Wahrheit gesagt. Herr, du hast dich dreimal geirrt. Siehe, ich komme schnell, hast du gesagt, und nach 2000 Jahren ist er immer noch nicht da. Hat der Herr sich geirrt, Isa? Vielleicht gibt es einen Fehler in der Bibel. Der Herr sagt, ich komme schnell, vor 2000 Jahren und heute sitzen wir immer noch hier, ohne ihn. Hat der Herr sich geirrt? Niemals. Gottes Wort ist ewig gültig. Aber leider haben wir nur menschliche Sicht. Wir denken nur an uns und gucken, oh, lange Zeit und dies und das. Aber der Herr sagt, ich komme schnell und das ist die Wahrheit. Und wenn er das schon vor 2000 Jahren sagt, wie viel mehr gültig ist es heute? Nachdem 6000 Jahre Menschheitsgeschichte vorbei ist und der neue Bund schon seit 2000 Jahren besteht. Meint er nicht, siehe, ich komme schnell, ist hochaktuell. Der Herr irrt sich nicht, niemals. Das Wort ist die Wahrheit. Und er wird schnell kommen. Schau, was wir machen, wenn wir sagen, ja, wenn uns jemand anruft, oh, kannst du mal kommen? Und du sagst ihm, ja, ich komme schnell. Was bedeutet das? Lässt du dir dann lange Zeit? Wenn ich zu euch in Charan sage, ich komme euch schnell besuchen. Schnell. Was heißt das? Oh, er kommt in 5 Jahren. Oh, es sind noch 7 Jahre, bis er nach Charan kommt. Wir haben noch Zeit, ihm ein Bett vorzubereiten. Siehe, ich komme schnell. Noch 10 Jahre. 10 Jahre. Dann kommt er nach Charan. Würdet ihr es so verstehen, wenn ich euch morgen anrufe? Wir kommen schnell nach Charan, wir kommen schnell. Oh, er kommt in 10 Jahren. Würdest du das sagen? Nein? Womit rechnest du, wenn ich sage, ich komme schnell nach Charan?
Dass wir bereit sein müssen.
Wann?
Jetzt.
Ja, jetzt, genau. Leider sind wir so theologisch in unserem Kopf. Wir sagen, oh, der Herr sagt schon vor 2000 Jahren, ich komme schnell. Es wird noch 500 Jahre dauern. Ja, ja. Wir müssen uns noch nicht vorbereiten. Ob es 10 oder 20 oder 100 Jahre ist, spielt keine Rolle. Meinst du, so hat der Apostel Johannes das aufgeschrieben? Wieso heißt es dann in Vers 20, Amen. Ja, Johannes sagt nicht, oh, das ist noch so lange. Er sagt Amen. Was sagst du, wenn der Herr zu dir sagt, ich komme schnell? Auch Amen? Oder, oh, noch nicht so schnell, bitte. Noch 10 Jahre warten, bitte. Siehe, ich komme schnell, ja, in 10 Jahren. Wenn wir so eine Haltung haben, ist das eine gute Haltung für einen Christen, Hans-Jürgen? Was hat der Herr zu dem Sklaven gesagt, der gesagt hat, oh, mein Herr bleibt lange aus. Was hat der Herr zu ihm gesagt? Du guter und recht guter Sklave. Hat er das gesagt? Nein. Der Herr hat gesagt, böser und faul und ich weiß nicht, was er alles gesagt hat. Und am Ende hat er noch seine Mitsklaven geschlagen. War das nicht so? Essen, trinken, schlagen, das kommt davon, wenn wir nicht in der Naherwartung Christi leben. Am Ende fängst du an, deine Mitsklaven zu verhauen. Wir dürfen nicht denken, das Kommen des Herrn ist so weit weg. Wenn der Herr sagt, ich komme schnell, dann lass uns wie Johannes sagen, Amen, komm, Herr Jesus. Sagt das auch euer Herz oder nur euer Mund? Im Mund sagen wir, Amen, komm, Herr Jesus. Und im Herzen bitte noch nicht. Ich wollte noch Urlaub machen. Ich möchte noch ein Haus kaufen. Ich möchte noch heiraten. Ich möchte noch dies und das erleben. Bitte, Herr, kannst du noch 5 Jahre warten? Siehe, ich komme schnell. Amen, komm, Herr Jesus. Das ist die einzig gesunde Haltung, die ein Christ haben sollte in Bezug auf das Kommen des Herrn. Alles andere ist ungesund. Denke nicht, es ist so geistlich zu sagen, ach, ich glaube nicht, das dauert noch lange. Ich glaube nicht, dass der Herr bald kommt. Das ist nicht sehr geistlich. alle Christen vor uns. Selbst vor 2000 Jahren, die Gläubigen, lebten schon damals in der Erwartung des Kommens des Herrn. Ist das nicht erstaunlich? Vor 2000 Jahren. Puh. Ananja, wie alt bist du jetzt? Was? 12. Wie lange sind 2000 Jahre im Vergleich zu 12? Ziemlich lang, oder? Aber kannst du dir vorstellen, schon vor 2000 Jahren haben die Brüder vor uns so gelebt, als würde der Herr in ihrer Zeit wiederkommen. Kannst du dir das vorstellen? Im Römischen Reich vor 2000 Jahren, da gab es keine Autos, keine Smartphones, nichts. Ganz andere Zeit. Und sie leben in der Erwartung Christi. Lass uns kurz lesen, 1. Thessalonicher 4. Das ist, was Paulus der Gemeinde in Thessalonich geschrieben hat. 1. Thessalonicher 4, ab Vers 16. 1. Thessalonicher 4, ab Vers 16. Was sagt Paulus zu seiner Zeit? Ja, das ist lange her. Der Herr selbst nämlich wird mit einem Befehlsruf, mit der Stimme eines Erzengels und mit einer Posaune Gottes. Wow, er redet schon von einer Posaune. Es ist auch wunderbar, ich liebe dieses Wort. Mit einer Posaune vom Himmel herabkommen. Oh, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Er redet schon von der Auferstehung der Toten vor 2000 Jahren. Und was sagt er dann in Vers 17? Danach werden wir, also Paulus und die anderen Apostel und die Gemeinde in Thessalonich, danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen in Wolken entrückt zu einem Treffen mit dem Herrn in die Luft. Haben Sie das schon mal gelesen? Was Paulus vor 2000 Jahren den Thessalonicher geschrieben hat? Wir. Er hat nicht gesagt, mein Ur-Ur-Ur-Urenkel, und er war ja nicht verheiratet, Petrus, dein Ur-Ur-Urenkel später irgendwann wird mit den Wolken entrückt. Er hat gesagt, wir, die wir leben, und er war sicher, dass sie übrig bleiben. Sie bleiben übrig. Und wir werden entrückt. So eine Haltung haben sie gehabt und so sind sie mit dem Herrn gewandelt. Ist das nicht erstaunlich? Und wir heute, wir schieben es weg und sagen, es passiert nicht in unserer Zeit. Oh, alle vor uns haben das auch schon gesagt. Habt ihr das nicht schon mal gehört? Ich habe mal eine Pflegerin oder Fachpflegerin bei uns zu Hause gehabt wegen Noah und ich habe mein T-Shirt angehabt. Jesus, komm bald! Und dann sagt sie, oh, Jesus, komm bald. Ja, Jesus, komm bald. Und dann sagt sie, das hat meine Oma auch schon gesagt. Meine Oma hat es auch schon gesagt. Ja, lobt den Herrn, dass die Oma das sagt. Halleluja. Solche Omas sind sehr gut. Hilde, du bist auch so eine Oma, oder nicht? Ausgezeichnet. Monsun, auch so eine Oma. Wenn du zu deinem Enkel kommst, weißt du, Simon und Kinder, Jesus, komm bald. Gut, das ist wunderbar. Wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen in Wolken entrückt. Das heißt, Paulus hat schon zu seiner Zeit geglaubt, dass er entrückt wird und nicht stirbt. Und jetzt sag mir, Beat, was ist mit Paulus geschehen am Ende? Hat der Herr ihn entrückt? Nein? Was ist mit ihm passiert? Zeruja, weißt du es? Nein. Nicht entrückt, oder? Stefano, was haben sie mit Paulus gemacht? Genau, er ist als Märtyrer gestorben. Er sagt zweimal in seinen Briefen, ich werde als Trankopfer ausgegossen. Und die Zeit meines Ablebens steht bevor. In Timotheus, im 2. Timotheus Kapitel 4. Und kurz danach haben sie ihn umgebracht. So, was meint ihr, George? Paulus hat sich geirrt. Paulus hat sich geirrt. In Thessalonicher hat er gesagt, wir leben und bleiben übrig und wir werden entrückt. Und in Timotheus sagt er, die Zeit meines Abscheidens steht bevor. So, 1. Thessalonicher 4 ist falsch. Dunja, was meinst du? Ja, aber er ist nicht entrückt worden. Er ist gestorben. Das muss uns zeigen, Paulus und die anderen Apostel leben in einer Erwartung, dass der Herr in ihrer Zeit kommt. Und darum geht es. Und dieses Brennen und diese Haltung, dass der Herr bald kommt, die muss in uns genauso brennen. Noch mehr, weil wir noch näher sind. Und nicht nur Paulus, alle Apostel lebten so, als ob der Herr in ihrer Zeit käme. Alle, auch Petrus, genauso. Petrus auch. Ja, Petrus ist am Ende sogar in Schwierigkeiten gekommen, gell? Weil sie über ihn einen Spott getrieben haben. In 2. Petrus 3, ja, steht in Vers 3, indem ihr das als erstes wisst, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Begierden wandeln und die sagen, was sagen sie? Wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Wo bleibt? Das haben sie zu Petrus gesagt. Petrus hat ihnen ständig gesagt, der Herr kommt bald. Seid bereit, er kommt schnell. Und was war die Antwort der Menschen? Ja und, wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Kaum ist ein Jahr vergangen oder zwei oder drei, glauben sie schon nicht mehr, dass der Herr kommt. Nur weil ein paar Jahre vergangen sind. Wo bleibt das Verheißen? Wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles, wie es von Anfang der Schöpfung war. So denken die Menschen. Oh, es war doch schon immer so. Guck mal, draußen ändert sich nichts. Die Sonne geht immer noch auf. Es wird Tag und Nacht. Alles wunderbar. Wieso sagst du, der Herr kommt? Bald. Das ist Spott. Das ist Spötterei. Wenn wir so eine Haltung im Herzen haben, das ist Spötterei. Auch Jakobus sagt, siehe, der Richter steht vor der Tür. Was heißt steht vor der Tür? Wenn ihr zur Versammlung kommt heute Morgen und ihr steht dort vor der Tür, vor der Glastür, wie lange brauchst du noch, bis du drin bist? Von der Glastür bis in diese Halle. Sehr lange. Schnell. Bis sofort da. Und so war Petrus, Jakobus und alle Apostel in ihrem Herzen. Siehe, ich komme schnell. Und so sollen wir auch leben mit dieser Erwartung Christi. O Herr Jesus. Amen. Und dass der Herr sehr bald kommt, das sagt er nicht nur in seinem Wort, sondern weil er uns liebt und weil er will, dass alle zur Buße kommen, schenkt Gott uns Zeichen der Zeit. Zeichen. Äußere Zeichen. Denke nicht, dass äußere Zeichen unwichtig sind. Äußere Zeichen sind von Gott verordnet, damit die Menschen aufwachen und zu ihm kommen, Buße tun äußere Zeichen gibt Gott aus Liebe. Also spotte nicht über äußere Zeichen. Es ist Gottes Liebe zu uns, damit wir nicht verloren gehen, sondern zur Buße kommen. Das ist sehr wichtig. In Matthäus 16, Vers 1, kamen die Pharisäer und Sadduzäer herzu und versuchten ihn und baten, er möge ihnen ein Zeichen vom Himmel zeigen. In Vers 2, er aber antwortete und sprach zu ihnen, wenn es Abend wird, dann sagt ihr, es wird schön, denn der Himmel ist rot. Und am Morgen, heute kommt ein Sturm, denn der Himmel ist rot und trüb. Und dann sagt der Herr, das Aussehen des Himmels wisst ihr zu beurteilen, aber bei den Zeichen der Zeit könnt ihr es nicht. Der Herr sagt, wie ist das möglich? Du kannst sogar das Wetter vorhersagen und sagen, morgen kommt ein Regen und es stimmt. Aber wenn der Herr ein Zeichen der Zeit gibt, dann denkst du, ach, das brauchen wir nicht. Das ist nicht geistlich. Was für ein Käse. Wir haben ja gestern Abend von Käse gehört. Was für ein Käse ist das? Brauchen wir Zeichen der Zeit oder nicht? Denke an das erste Kommen des Herrn, Markus, an das erste Kommen des Herrn vor 2000 Jahren. Ist der Herr einfach gekommen ohne Zeichen? Plötzlich, schwupp, war der Herr da und stand vor ihnen. Selbst vor seiner Geburt gab es schon Zeichen. Ein Stern am Himmel, Stern von Bethlehem zum Beispiel. Der Herr hat durch die Himmelskörper gezeigt, dass er bald kommt. Und sogar haben manche auf ihn gehört, auf sie gehört, auf die Zeichen. Und sind von weit gekommen, um den Messias zu sehen. Wow. So. Und manche haben ihn erwartet. Manche nicht. Das Leben des Herrn von Anfang bis Ende war mit Zeichen begleitet. Warum? Weil Gott sicher stellen wollen, dass alle Menschen, die zu ihrer Zeit gelebt haben, eine Chance bekommen zu sehen, er ist der Messias. Sogar durch äußere Zeichen hat er es bestätigt. Ja. Der Herr ist in Bethlehem geboren. Oder nicht? Ist der Herr in Bethlehem geboren? Nadja, ist der Herr in Bethlehem geboren? Ja? Du hast ja genickt, das stimmt. Er ist in Bethlehem geboren. Aber wieso ist er in Bethlehem geboren? Seine Eltern kommen doch aus Nazareth. Die kommen doch aus Nazareth. Beat, wo sind deine Kinder geboren? In welcher Stadt? War es Zürich? Oder ich weiß es nicht. Okay. Warum? Weil du dort wohnst, oder? Ja, natürlich. Du wohnst in Bülach, dann werden deine Kinder auch dort geboren. Ganz einfach. Beim Herrn war es nicht so. Der Herr ist in Nazareth. Die Eltern des Herrn sind aus Nazareth. Aber er ist geboren in Bethlehem. Wie kommt das? Hans-Jürgen, weißt du warum? Warum ist der Herr nach Bethlehem gegangen? Oder die Eltern, besser gesagt, mit ihm im Bauch. Und was war sein Arrangement? Eine Volkszählung. Und wer hat die verordnet? Welcher Kaiser? Augustus. Genau. Gott hat einen römischen Kaiser benutzt. Heißt Augustus. Und hat ihm ins Herz gegeben, mache eine Volkszählung. Und alle müssen zurückkehren in ihr Land. Und in ihre Stadt, besser gesagt, wo sie herkommen. Und so sind Maria und Josef von Nazareth nach Bethlehem gekommen. Und dann, als sie dort waren, um sich einzuschreiben, in der Herberge dort im Stall ist der Herr geboren, damit die Schrift erfüllt wird in Micha 5, Vers 1. So, was für ein Arrangement des Herrn. Aber es geht nicht einfach so, sondern Gott benutzt allerlei Dinge in dieser Welt, um seinen Vorsatz zu erfüllen, um allen zu zeigen, das ist der Messias. Er ist es. Und er hat Augustus benutzt, einen Ungläubigen. War Augustus gläubig? Wiedergeboren? Robert, war Augustus wiedergeboren? Ein bekennender Christ, so wie du? Götzendiener oder mit T-Shirt, Jesus, komm bald. War Augustus? Augustus war nicht wiedergeboren. Wie kann Gott so einen Mann benutzen, um die Geburt von Jesus zu organisieren in Bethlehem? Habt ihr schon mal jemals dran gedacht? Wenn ich euch sagen würde, Gott benutzt Augustus, dann würdet ihr sagen, raus aus dem Fenster. Gott benutzt solche Leute nicht. Nur Heilige. Nur Superchristen, wie Kurt. Nein. Macht das der Herr? Der Herr benutzt Menschen und er benutzt Himmelskörper und er benutzt so viele Dinge auf dieser Erde, um den Menschen zu beweisen, was er tut. Deswegen am Ende kann niemand mehr sagen, ich habe es nicht gewusst. Habt ihr nicht in Römer 1 gelesen und im Römerbrief, dass die Menschen am Ende keine Entschuldigung haben? Oder? Sagt das nicht Paulus? Sie haben keine Entschuldigung. Oh, ich habe es nicht gewusst, ich habe es nicht gewusst. Aber die Zeichen haben alle gesehen. Selbst wenn du das Evangelium in dieser Form nicht gehört hast, die Zeichen haben alle gesehen. Jeder sieht die Sonne, den Himmel, den Mond. Selbst wenn du ungläubig bist damals zu der Zeit, weißt du, was Augustus macht. Der Kaiser. Alle wissen Bescheid. Deswegen macht es Gott, damit wir seinen Vorsatz erkennen. Und wenn das schon beim ersten Kommen des Herrn eine Rolle spielt und für Gott so wichtig ist, dass sie den Messias nicht verpassen, meint ihr, es wird anders sein beim zweiten Kommen des Herrn? Ich sage euch, beim zweiten Kommen des Herrn gibt es noch mehr Zeichen. Noch mehr Zeichen, weil es noch wichtiger ist in einer gewissen Weise. Weil der Herr jetzt kommt, um das Reich einzunehmen. Sein erstes Kommen war, um die Erlösung zu vollbringen. Die Grundlage zu schaffen. Aber sein zweites Kommen ist, diese Erde einzunehmen. Und diese Erde Gott zu übergeben als sein Reich. Und sein endgültiges Meisterwerk zu erfüllen. So sag mir, was ist wichtiger? Sein erstes oder sein zweites Kommen? Das zweite. Natürlich brauchen wir das erste. Aber das zweite ist das endgültige. Das ist, was Gott schon immer haben wollte. Sogar im neuen Jerusalem zieht Gott um vom Himmel auf die Erde und wohnt in Jerusalem. Ist das nicht eine großartige, wunderbare Zeit, die auf uns zukommt? Kein Wunder wird Gott diese Zeit mit allerlei Zeichen ankündigen. Natürlich durch die Schrift. Das ist die absolute Grundlage. Aber Gott benutzt äußere Zeichen, um uns zu überzeugen. Um uns zu zeigen, wie nahe sein Kommen ist. Oh, Herr Jesus. Ja, wir haben für alle Heiligen heute Morgen nochmal ein paar der wichtigsten Zeichen zusammengefasst, die Gott uns in der letzten Zeit gegeben hat. Damit ihr hoffentlich alle überzeugt seid, dass wir in der Zeit der Wiederkunft des Herrn leben. Ja. Ihr könnt mal den Beamer anmachen, Markus. Ich stehe hier vielleicht ein bisschen ungeschickt, ich rutsche mal ein bisschen zurück. Siehst du, seht ihr was von hier? Stehe ich euch nicht im Weg? Könnt ihr es auch auf den kleinen Monitor bringen, dann haben wir noch ein Bild oder weiß nicht, geht das? So, dann könnt ihr, da haben wir jetzt Zoom drauf. Falls es geht, ansonsten müsst ihr euch vielleicht auch umsetzen, wenn ihr wollt. Es gibt noch ein paar Plätze da hinten. Falls ja. Wir haben hier nur einen Screenshot gemacht, das kommt euch wahrscheinlich bekannt vor. Wo habt ihr das schon mal gesehen? Hm? Jemand schon mal gesehen? Dieses. Ah! That's right. Good observation. You're following the signs of the times. That's good. Wir haben nur mal kurz einen Screenshot gemacht von diesem Bild da hinten, das wir übrigens heute erneuern werden mit der Jugend, heute Nachmittag, weil es zu viele Zeichen gibt, die da noch nicht drauf sind. Dann müssen wir Update machen. Und ich will euch nur dieses Bild mal zeigen, zu sehen, wie viel der Herr in den letzten Jahren offenbart hat an Zeichen. Deswegen habe ich diese Klammern drüber geschrieben. Ihr seht es vielleicht jetzt nicht, weil es zu klein ist, aber ihr könnt es später nochmal gucken. Die ersten zwei Kacheln da vorne, links und rechts, die sind von 1948 und 1967. Das sind die zwei großen Zeichen, die Gott uns gegeben hat über die Nation Israel, die Gründung der Nation Israel im Jahr 1948 und dann den Sechstagekrieg von 1967. Und das nächste Zeichen, das wir dann drauf haben, ist schon von 2014. Das heißt, in der Zeit von 1948 bis 2014 sind 66 Jahre vergangen. Und wir haben hier nur drei Zeichen oder zwei. Und ab 2014 bis heute ungefähr 2024, da hört es glaube ich auf, oder haben wir 25 schon? Noch nicht, kommt noch. Sind es nur 10 Jahre. So, wie viele Zeichen hat der Herr in den letzten 10 Jahren gegeben im Vergleich zu den 66 Jahren davor, die wirklich eindeutige Zeichen sind? Was möchte ich damit sagen? Es hat sich in den letzten 10 Jahren so dermaßen gehäuft, dass selbst ein Blinder erkennen muss, die Zeit ist nahe. Es ist wirklich nahe. Natürlich, das waren die Ankündigungen. Aber ab 2014, ungefähr 10 Jahre her, 10, 11 Jahre, sehen wir eine Fülle an Zeichen, die jeden Tag mehr wird. Und das muss uns zeigen, der Herr kommt wirklich bald. Und wir wollen ein paar von diesen Zeichen nochmal in eure Erinnerung rufen, damit ihr es nicht vergesst. Gestern Abend in der Versammlung hat der Bruder gesagt und hat Petrus zitiert und gesagt, euch nochmals dasselbe zu zeigen. Verdrießt mich nicht, euch aber ist es ein Schutz. Ich fürchte, ihr habt viele dieser Zeichen schon vergessen, weil wir vielleicht eine gewisse Zeit nicht darüber gesprochen haben. Und dann ist es nicht so aktuell in unserem Herzen.
Da drin sehe ich auch eine Schnelligkeit.
Ja. Genau.
Schnell gemeint. Also wir müssen wirklich jetzt aufmerksam sein, bereit sein.
Ja.
Es geht immer schneller voran.
Petrus benutzt das Wort beschleunigen. Oder nicht? Wenn er über den Tag des Herrn redet. Habt ihr schon mal gelesen? 2. Petrus 3. Indem wir die Ankunft von Gottes Tag erwarten und bremsen. Nein? Beschleunigen. Was heißt beschleunigen? Es wird immer schneller. Es ist immer schneller. Und das ist wirklich der Eindruck. Der Herr beschleunigt sein Kommen. Daher, lass uns ein paar Zeichen anschauen und nicht nur äußere Zeichen sehen, sondern es soll in unserem Herzen eine Sehnsucht erwecken. Herr, komme bald. Das ist das Ziel. Und wir fangen an im Jahr 2014 und 2015. In diesen zwei Jahren hat Gott eine sehr seltene Himmelskörperkonstellation der Menschheit gegeben. Nämlich 4 Vollmond, Mondfinsternisse, die sich als Blutmond oder roten Mond geäußert, gezeigt haben. Hintereinander, 2014 und 2015. Und das Besondere an dieser Reihenfolge, an dieser sogenannten Tetrade der 4 Blutmonde ist, dass ihr Erscheinen genau gefallen ist auf die wichtigsten Festzeiten der Juden. Nämlich den ersten Tag der Festzeit, das war das Passafest. Und den letzten, das letzte Fest, das ist das Laubhüttenfest. Es gibt 7 Feste. Das Passa ist das erste. Das Laubhüttenfest ist das 7. Und im Jahr 2014 war genau an diesen Tagen, hier stehen die Daten, die Feste des Herrn. Und am Himmel erschien eine totale Mondfinsternis in Rot. Und zwar 2 Jahre hintereinander. Solche Konstellation gab es in den letzten 500 Jahren nur 3-mal. Nur 3-mal. Und wann waren diese 3? Der erste war kurz nach der Staatsgründung Israel. Stellt euch das vor. In 500 Jahren. Nicht im 1650 oder 1700 oder 1800, sondern 1949. Ist das nicht erstaunlich? Staatsgründung der Nation Israel. Und die zweite war wann? Genau in den 2 Jahren beim Sechstagekrieg. 1967, als Israel Jerusalem eingenommen hat. Könnt ihr euch das vorstellen? 500 Jahre. Und es fällt genau darauf. Das waren die ersten 2 Zeichen von unserer Zeittafel da hinten. Bisschen lauter bitte. Davor gab es schon mal sowas, ja? Aber wir schauen uns die letzten 500 Jahre an. Es gibt natürlich die Zeit, ich meine, wir haben 6000 Jahre Menschheitsgeschichte. Ja? Aber nur um euch einen Eindruck zu geben, es gibt in so einer langen Zeit wichtige Ereignisse hat Gott so bestätigt. Und die dritte ist diese, 2014 und 2015. So, was hat der Herr in dieser Zeit Wichtiges getan für die Nation Israel? Er hat seinen Augustus geholt, im Bild gesprochen. Er hat einen weltlichen Herrscher benutzt, geholt, der genau im Jahr 2015, nämlich am 16. Juni, angekündigt hat offiziell, dass er als Präsident der USA antreten wird. Und wir werden später noch sehen, warum Trump so eine wichtige Rolle spielt für Israel. Genau wie damals Augustus zur Zeit von Jesus. Genau wie Kyros zur Zeit von Esra, Nehemia. Spielt Trump eine wichtige Rolle. Nicht, weil wir ihn mögen oder für ihn sind, das spielt keine Rolle. Wir müssen sehen, Gott benutzt Menschen in hoher Stellung. Deswegen sollen wir für solche auch beten, sagt Paulus zu Timotheus' Brief. weil sie beteiligt sind an der Erfüllung von Gottes Plan. Aber noch etwas ist geschehen in diesem Jahr 2015. Das ist sozusagen die irdische Perspektive. Es gibt aber auch noch eine himmlische. Seit dem 30. Juli 2015 treffen wir uns als das himmlische Jerusalem. Ist das nicht stark? Wow, ich habe das nochmal nachverfolgt. Und ehrlich gesagt, ich habe im Jahr 2015 nicht gewusst, dass es eine Blutmondtetrade über mir gibt. Das habe ich erst später gesehen. Aber was für eine Bestätigung. Der 30. Juli. Christian, erinnerst du dich an den 30. Juli? Ist das nicht erstaunlich? Was für ein Zeichen. Nur 6 Wochen nach Trumps Kandidaturansage. 6 Wochen. Ist das ein Zufall? Ich glaube nicht. Aber nicht nur das. Ah, übrigens, die nächste solche Tetrade ist im Jahr 2582. Also müsst ihr noch eine Weile Geduld haben. 2582. Wow. Okay. Dann im 2. August oder 4. August, zumindest Anfang August 2016, hat das Tempelinstitut in Jerusalem angefangen, eine Schule zu gründen für Priester. Wow, eine Schule für Priester. Sie haben Leviten und vor allem Söhne Aarons aus aller Welt zusammengetrommelt und gesagt, komme nach Jerusalem. Und lasst euch ausbilden als Priester. Deswegen hier ein wunderbares Bild, ein Schaf zur Opferung für das Passafest. Und viele andere Dinge, die sie dort gelernt haben. Das ist nicht erstaunlich. Was für ein Zeichen der Zeit. Warum ist das ein Zeichen der Zeit? Im 2. August. Wisst ihr, was wir in der Sommerkonferenz im August 2016 gemacht haben? Wir hatten natürlich eine Sommerkonferenz. Und was war das Anliegen der Sommerkonferenz? Ich habe euch einen Screenshot vom Outline. Die heilige und königliche Priesterschaft. Wow, auch eine Priesterschule. Ist das nicht erstaunlich? Ich habe nochmal diese Tage recherchiert. Ich dachte, wirklich? Und das war die erste Konferenz mit diesem Titel in der letzten Zeit. Gleichzeitig mit der Priesterschule, das war August und das war auch August. Wir haben gleichzeitig die Priesterschule angefangen. Natürlich, mit dieser Priesterschule haben wir nichts zu tun. Wir brauchen keine Lämmer zu opfern. Aber unsere Priesterschule ist, Christus als die geistlichen Opfer zu erfahren. Und das war erstaunlicherweise im Sommer 2016. Ist das nicht wunderbar? Ein Zeichen der Zeit. Zeichen der Zeit. Dann am 23. September 2017, ein Jahr später, hat Gott ein massives Zeichen am Himmel gezeigt. Nämlich das Zeichen am Himmel aus Offenbarung Kapitel 12. Ihr aus Scharanz, ihr erinnert euch an dieses Zeichen, oder nicht? Was ist geschehen? Zu der Zeit hat Gott eine super seltene Konstellation von Planeten geschaffen am Himmel, die einmalig ist, kann man sagen, in der Menschheitsgeschichte. Dass sich um das Sternbild der Jungfrau und dem Löwen genau die Vision von Offenbarung 12 gezeigt hat. Ist das nicht erstaunlich? Amen. Normalerweise sind über dem Kopf der Jungfrau da, bei dem Löwen, gell, nur 9 Fixsterne. 9. Die kann man natürlich nicht ändern, die sind immer da. 9 Sterne. Deswegen 1 bis 9. Aber an diesem Tag haben sich drei weitere Planeten genau so hingelegt, dass es nicht 9, sondern 12 Sterne waren über dem Kopf der Jungfrau. Und so steht es in Offenbarung 12. Sie hatte einen Kranz von 12 Sternen über ihrem Kopf oder auf ihrem Kopf. Wir können jetzt nicht auf Einzelheiten gehen, aber in dem Moment hat sogar die Sonne sie bekleidet und der Mond war unter ihren Füßen. Kommt euch das bekannt vor? Mond unter dem Fuß, Sonne bekleidet, 12 Sterne über dem Kopf und ein männliches Kind in ihrem Bauch. Mark Richter, von was redet Offenbarung 12? Wenn du daran denkst, was ist das Wichtigste für dich? Und was hat das mit uns zu tun? Die Entrückung. Oder nicht? Redet Offenbarung 12 nicht? Also wenn ich an Offenbarung 12 denke, ich denke an die Entrückung. Ja? Als das Kind geboren war, sagt Offenbarung 12, wurde es was? Entrückt zu Gott und zu seinem Thron. Warum gerade dieses Zeichen? Wow. Gott hat so deutlich für alle Menschen angekündigt, bald kommt die Entrückung. Warte, denke nicht, es dauert noch so lange. Und das war schon 2017. Für uns ist es vielleicht lange her, aber es ist nicht so lange. Es sind ein paar Jährchen. Habt ihr sie genutzt seit dieser Zeit? Kurt, hast du die Zeit genutzt? Ich glaube schon, oder? Genutzt. Und jetzt umso mehr. Und das war ein Zeichen im September 2017. Und was hat der Herr in Jerusalem, im himmlischen Jerusalem in 2017 gesprochen? Noch einmal zwei Gliederungen aus zwei Konferenzen von 2017. Einmal Frühjahr und einmal Sommer. Zu der Zeit, zwei Konferenzen, hat Gott zu uns geredet über das Buch Jesaja. Ich glaube sogar, Wilfried hat ein Buch gemacht, ja, über Jesaja. Zumindest die ersten zwei Abschnitte. Ah, drei sind erschienen, okay. Bitte nehmt es mit. Ja. Es war eine herrliche Konferenz. Ja. Und die Hauptoffenbarung, wichtige Offenbarung, die Gott in diesen zwei Konferenzen, vor allem im Sommer 17 gegeben hat, deswegen hier nochmal ein Zoom, war, dass Gott gesprochen hat über Kyros. Warum? Weil dieses Wort Kyros, der Name von diesem persischen Kaiser oder König, Kyros, kommt zum ersten Mal in Jesaja vor, nämlich in Jesaja 45. Und das kommt vor in Jesaja 45, 150 Jahre, bevor er geboren wurde. Wow. Silas, kennst du ein Buch, das im Jahr, sagen wir, 1850 geschrieben wurde? Und wo drin steht, Silas Bolender wird das und das und das machen. Hast du in der Schule so ein Geschichtsbuch irgendwo gefunden? Gibt's nicht? Kyros wurde erwähnt von Jesaja, bevor er geboren wurde, mit Namen. Wow, das hat mich umgehauen, als ich das gelesen habe. Könnt ihr euch das vorstellen? Mei. Wer sagt, die Bibel ist nicht glaubwürdig? Wer sagt, die Bibel ist nicht glaubwürdig? Markus, glaubst du an die Bibel? 100%. Jeder geringste Zweifel, den könnt ihr aus dem Fenster werfen. Das Wort Gottes ist die Wahrheit. Ich bin echt begeistert. Kyros hat er erwähnt. Ich weiß nicht, ob euch das begeistert. Ich finde das grandios. Vielleicht ist es euch egal, ich finde das stark. Mit Namen vorhergesagt, Kyros wird kommen. Und darüber haben wir in Sommerkonferenz 2017 gesprochen. Und warum hat der Herr das offenbart? Warum? Weil Zu der Zeit war Präsident Trump schon ein halbes Jahr im Office, also im Amt. Genau. Er wurde ja 2017 im Januar vereidigt, gell? Seiner ersten Amtszeit. Und ein halbes Jahr später, als wir ein bisschen mehr über ihn erfahren haben, hat der Herr uns in dieser Konferenz gezeigt, der ist nicht nur irgendein Mann, irgendein Politiker, sondern er ist von Gott berufen, etwas Spezielles zu machen. Und zu der Zeit war es noch nicht so klar, was genau er machen soll, in Einzelheiten oder machen wird oder wann er es tut. Aber eins wussten wir, er ist der moderne Kyros. Und dieses Wort, der moderne Kyros, weil das ist der alte Kyros, über den der Jesaja in erster Linie gesprochen hat, hat der Herr uns gesagt, dieses Wort wird jetzt nochmal erfüllt. Und zwar in Trump. Er ist der moderne Kyros. Und er wird genau dasselbe machen, wie das, was der erste Kyros gemacht hat. Und was hat der erste Kyros gemacht? Er hat das Volk Gottes nach 70 Jahren gehen lassen aus Babylon. Und wohin? Nach Kalf. Chilko. Nach Kalf? Nee, nicht nach Kalf. Nach Jerusalem. Ist das nicht wunderbar? Und dort haben sie angefangen, das Haus zu bauen. Und da an dieser Konferenz hat Gott uns wirklich gezeigt, es ist danke dem Herrn dafür, dass dieser Mann von Gott als Kyros berufen wurde, um für das Volk Gottes etwas zu tun. Und denkt daran, ziemlich genau 70 Jahre davor wurde der Staat Israel gegründet. Und jetzt sind wir wieder bei 70. Und nach 70 Jahren, wie zur Zeit von Kyros, erweckt jetzt Gott nochmal einen Kyros. Auch 70 seit Staatsgründung. Okay? Hier noch 69. Aber später sehen wir, es war eigentlich 70. Ist das nicht erstaunlich? So, das war im Sommer 2017. Wer von euch war dabei in der Sommerkonferenz? Das war in, ich weiß gar nicht, Grünberg? War eine wunderbare Konferenz. Iris, warst du dabei? Weiß nicht mehr. Hm? Bitte holt euch von Wilfried die Bücher. Wilfried, du musst nachdrucken. Jesaja. Ist das nicht erstaunlich, dass Gott Offenbarung schenkt seinem Volk? Und das war im Sommer 2017. Und was ist geschehen? September, Oktober, November, Dezember. Knapp 4 Monate nach dieser Konferenz hat Trump Jerusalem anerkannt als die ewige Hauptstadt Israels. Ist das nicht erstaunlich? Das Wort Gottes ist wirklich wahrhaftig. Gott schenkt Offenbarung und kurze Zeit danach hat er es erfüllt. Das hat kein Präsident jemals vor ihm gewagt zu machen. Alle haben Angst vor Krieg. Niemand hat es gemacht. Trump war der Erste, der gesagt hat, Jerusalem ist die Hauptstadt. Wow. Und 2 Monate später, und jetzt kommen wir ins Jahr 2018, und das ist das 70. Jahr der Staatsgründung Israels, hat das Tempelinstitut aufgrund dieser Ansage hier zum ersten Mal die sogenannten Tempelmünzen prägen lassen. Tempelmünzen, das sind echte Münzen. Ich habe sie zu Hause, ich habe sie vergessen, ich wollte sie mitbringen heute. Hast du sie dabei? Ich habe sie vergessen. Wir können sie heute Abend oder morgen mitbringen, wer sie noch nicht gesehen hat. Das ist ein echter Silberschekel. Und die kamen im Februar 2018 heraus. Und jetzt rate mal, was auf dieser Münze zu sehen ist. Ich kann es vielleicht nicht so gut erkennen. Aber es steht auch im Ring außenrum. Sie nennen es die Trump-Münze. Kyros-Münze. Das Tempelinstitut in Israel, in Jerusalem, hat auf diese Münze Präsident Trump und im Hintergrund den König Kyros abgebildet. Ein halbes Jahr davor hat der Herr uns das schon gezeigt in der Sommerkonferenz. Und ein halbes Jahr später hat das Tempelinstitut in Israel, Jerusalem, genau dieselbe Vision gesehen. Vielleicht haben Sie unsere Konferenz gehört. Ist das nicht gewaltig? Das Wort Gottes erfüllt sich. Trump-Kyros, das ist der moderne Kyros, der Gottes Volk zurückgebracht hat in die Hauptstadt. Und ein Jahr später, oder im selben Jahr, 2018, hat er sogar die US-Botschaft verlegen lassen nach Jerusalem. Hier ist das Gebäude. Und zwar genau am 70. Jahrestag der Gründung von Israel. 14. Mai 1948 wurde Israel gegründet. Und am 14. Mai 2018 war die US-Botschaft wieder an ihrem richtigen Ort. Ist das nicht ein Zeichen der Zeit? Karin, was meinst du? 100%. Lobe den Herrn. Du hast recht. Und dann 2019, ein weiteres Zeichen der Zeit. Die Frühjahrskonferenz. Ein Zeichen der Zeit. Diesmal in Degerloch. Guck, hier sind die Heiligen. In dieser Zeit hat der Herr uns so beeindruckt von den vergangenen paar Jahren, über die ich gerade gesprochen habe, dass wir in dieser Zeit gemerkt haben, jetzt kommt die Sache bald zu einem Ende. Wir sind kurz davor. Und haben uns gefragt, was kommt als nächstes? Also wenn Trump der Kyros ist, der moderne Kyros natürlich, und Israel und die Juden retten wird, um sie nach Jerusalem zu bringen, dann stehen wir vor einer sehr wichtigen Zeit. Und darüber hatten wir an dieser Konferenzgemeinschaft. Und eine der Folien, die wir gezeigt haben, war diese. Das ist eine Originalfolie von dieser Konferenz. Manche von euch vielleicht erinnern sich noch. Zu der Zeit haben wir gesagt, wow, wenn Trump wirklich der moderne Kyros ist, dann wird es als nächstes dazu kommen, dass er den Friedensbund mit vielen Nationen schließen muss im Nahen Osten. Warum? Weil der Prophet Daniel davon spricht. In Daniel 9, 27, eines der wichtigsten Ankündigungen der letzten Jahrwoche von Daniel 9, ist ein Bund mit vielen Nationen. Und daher haben wir gesagt zu der Zeit, lass uns doch mal sehen. Angenommen, der Trump, der Kyros, macht diesen Friedensbund. Zu der Zeit, April 2019, war noch gar keine Anzeichen von Friedensbund. Und daher haben wir gesagt, wie da oben steht, wir müssen mal annehmen, dass er es machen wird. Wir wissen nicht genau wann und auch nicht in welcher Form und wer beteiligt ist, das wissen wir nicht. Aber lass uns mal annehmen. 2017 wurde er ins Amt geschworen. 4 Jahre geht eine Amtszeit für einen Präsidenten. Und wir waren bombenfest überzeugt, er wird wiedergewählt. Nachdem er solche Errungenschaft für Israel macht, ist es unmöglich, dass er geht, weil sein Werk noch nicht fertig ist mit Jerusalem. Daher haben wir gesagt, nochmal 4 Jahre enden dann im Januar 2025. Also zweimal direkt hintereinander drankommt. Und wir sind hier gewesen. Das war, ihr müsst euch vorstellen, wir haben das gezeigt an der Konferenz 2019. Haben gesagt, hier sind wir jetzt. Natürlich, jetzt sind wir schon irgendwo da hinten. Aber damals waren wir hier. Deswegen haben wir damals diese Annahmen gemacht. Trump schließt den Bund mit vielen in Daniel 9, 27. Und wir haben klar gewusst, er wird auch wiedergewählt im Jahr 2020. Und wir haben auch klar gesehen, dass zu der Zeit, dass Gottes Zeitplan sich richten wird nach den Festen des Herrn in 3. Mose 23. Das heißt, wenn Gott etwas Wichtiges macht, macht er es in oder um einen Festtag herum. So wie bei seinem ersten Kommen. Und so haben wir gesagt, wow, wenn das so ist, dann kann es sehr gut sein, und wir sind hier an dieser Konferenz, haben wir damals gesagt, dass im Herbst 2020 ein Friedensbund gemacht wird. Und dann im Herbst 2027, weil wir zwei Amtszeiten haben von ihm hintereinander, wenn hier irgendwo die letzten 7 Jahre anfangen, das sind die zwei gelben Kästen, 2x3,5, dann ist es sehr gut möglich und sehr wahrscheinlich, dass es um den Herbst 2020 anfängt, weil es passen muss auf seine Amtszeiten. Ja, wir können diesen gelben Balken nicht beliebig, wie wir wollen, hin und her schieben, weil wir gebunden sind an seine Regierung. Ja? Daher haben wir das für 2019 gezeigt. Im Herbst 2020 könnte der Friedensvertrag kommen. Aber wenn das so kommt, haben wir gesagt, wenn das tatsächlich so kommt, dann stehen wir vor einer wunderbaren Möglichkeit der Entrückung im April 2024. Warum? Weil die Mitte der Woche, hier die Mitte der Woche, eine besondere Betonung hat in Daniel 9 und wissen daher aus Offenbarung, dass die Entrückung kurz vor dieser Mitte sein muss. Das haben wir schon oft gesagt und das ist immer noch so. Und daher haben wir damals so wunderbar alle gehofft im Jahr 2019. Jetzt wird's wirklich ernst. Habt ihr nicht alle gelernt, in der Wiederkunft, in der Naherwartung des Kommens des Herrn gelebt, dieser Zeit? Das war wirklich stark. Natürlich, ja. Vielleicht haben manche von uns sich in so großer Freude und Erwartung und Sehnsucht seines Kommens ein bisschen zu sehr auf das Datum hier fixiert. Tut mir leid, das kann sein, dass das passiert ist. Aber dahinter liegt ein Brennen, es kommt sehr bald. Und wir dürfen den Messias sehen. Und so haben wir alle gelebt. Wir haben manche Entscheidungen getroffen, weil wir wussten, es kommt bald. In unserem persönlichen Leben, in unserem Familienleben, in unserem Arbeitsleben. Und so sollen wir auch leben, dass es bald kommt, genau wie die Apostel. Wow. Und so haben wir gesagt, ja, können wir das später kurz besprechen? Oder hast du was Dringendes?
Ja. Ja.
Genau, da kommen wir gleich dazu, ja. Ja, richtig. Es ist am Brennen. Ich möchte euch nur zeigen, was der Herr schon vor ein paar Jahren gezeigt hat, damit niemand sagen kann, wir haben es nicht gewusst. Wir haben im April 2019 gesagt, sehr wahrscheinlich kommt der Friedensvertrag im Herbst 2020. Das haben wir dort wortwörtlich gesagt, im Jahr 2019. Und am 15. September 2020 kommt plötzlich das Abraham-Abkommen zwischen Trump, Netanyahu, Israel, den Emiraten und Bahrain, zu dem mittlerweile noch andere Nationen hinzugekommen sind. Ist das nicht gewaltig? Im April 2019 hat der Herr uns diese Last und das Anliegen gegeben, nächstes Jahr könnte der Bund kommen im Herbst. Und fast pünktlich zum Posaunenfest im Jahr 2020, 3 Tage vor dem Posaunenfest, hat Trump diese Ankündigung gemacht. Was für eine Posaune. Ist das nicht gewaltig? Und zu deinem Kommentar. Was Trump jetzt macht, ist, er holt die Nationen in diesen Bund hinein. Das ist der Bund mit vielen. Am Anfang noch relativ überschaubar, aber er wird jetzt gefüllt. Bis heute reden sie vom Abraham-Abkommen. In diesem ganzen Gaza-Krieg, der gerade vor sich geht, ist das Abraham-Abkommen mehrfach erwähnt worden. Erstaunlich. Natürlich, es ist ein Kampf. Aber der Kampf ist in seinem finalen Stage. Gut, jetzt den Rest machen wir ein bisschen schneller, weil wir haben schon wieder gleich 12. Kurz danach war die Wahl. Und die Wahl 2020 haben wir schon damals gewusst, Trump wird gewinnen. 100%. Warum? Weil er für Gott handelt. Er handelt im Auftrag Gottes. Daher wird er gewinnen. Und ich sage euch, er hat auch gewonnen. Er hat gewonnen. Nur wurde die Wahl gestohlen vom Feind. Ja, das ist die Wahrheit. Leider könnt ihr in allen Medien heute nichts davon lesen. Und das ist der Kampf, über den Marita gerade gesprochen hat. Die Medien verheimlichen das und sie lügen. Aber wenn ihr in den USA wäret und die normale Bevölkerung kennt, werden sie euch sagen, sie wissen, dass die Wahl gestohlen wurde. Und bis zum heutigen Tag sind so viele Beweise ans Licht gekommen, über die wir schon mal einen Vortrag gemacht haben, früher, die wir jetzt nicht wiederholen. Aber Fakt ist, Trump hat gewonnen. Ja. Daher sehen wir, Trump war dran von 2017 bis 2021. Dann hat er gewonnen, aber die Wahl wurde gestohlen von den Demokraten. Deswegen gibt es beim Biden ein Fragezeichen. Warum? Weil er nicht der wahre Präsident ist. Aber warum ist es so gekommen? Warum lässt Gott so etwas zu? Die Antwort ist, damit die Schrift erfüllt wird. Es muss nämlich nicht nur Daniel 9 erfüllt werden über den Bund mit vielen, sondern auch Daniel 2 über das Ende der Demokratie. Wir wissen aus Daniel 2, dass der Antichrist und das Tier und diese 10 Nationen erst kommen, wenn das Zeitalter der Demokratie zu Ende ist. Das ist der Fuß aus Eisen und Ton und die 10 Zehen. Und bis zu diesem Zeitpunkt war es noch nicht so klar, dass die Demokratie wirklich kaputt ist. Vor allem in den USA. USA ist das Vorzeigeschild der Demokratie auf dieser Welt. Aber spätestens seit 2020 wissen wir, dass die Demokratie zu Ende ist. Die Wahl sollte demokratisch sein. Und derjenige, der die Wahl gewinnt vom Volk, der ist der Präsident. Aber hier wurde die Meinung des Volkes vollständig annulliert. Und andere haben einen Präsidenten eingesetzt, nach ihrem Gutdünken. Nicht nach dem, was das Volk wollte. Demos Kratos heißt die Herrschaft des Volkes. Aber das Volk hat hier nicht regiert. Sie haben Trump gewählt. aber er wurde nicht ins Amt gelassen. Daher hat Gott diese 4 Jahre benutzt, um das Ende der Demokratie der ganzen Welt bloßzustellen. Ihr könnt euch selber damit beschäftigen, müsst ihr aber nicht, was in diesen 4 Jahren geschehen ist, als Biden regiert hat, in Anführungsstrichen. Fragt bitte die Amerikaner, sie sollen es euch sagen. Das Land ist zugrunde gegangen, an allen Ecken und Enden. In dieser Zeit wurden 2 große Kriege angezettelt, Ukraine und Gaza, die unter Trump nie zustande gekommen wären. Aber sie haben das bewusst gemacht, um Armageddon vorzubereiten. Diese 4 Jahre waren nötig, um das Ende der Demokratie bloßzustellen und um die Schlacht bei Armageddon vorzubereiten. Ihr habt es jetzt gesehen in der Rede der UN vor ein paar Tagen, als Netanyahu gesprochen hat, haben 90% der Delegierten den Raum verlassen. Alle gegen Israel. Das ist eine Vorbereitung auf den letzten Krieg. Und dafür waren diese 4 Jahre nötig. Und wir haben das nicht gesehen, damals im 2019. Das hat Gott uns noch nicht gezeigt, dass diese 4 Jahre noch sein müssen. Ich hätte mich auch gefreut, schade, ja. Ich hätte mich auch gefreut, wenn wir es noch klarer gesehen hätten. Aber wozu? Für uns war wichtig, lebe in der Naherwartung seines Kommens. Aber wisst ihr, der große Paukenschlag war, Trump ist wiedergekommen. Er ist ja wieder da. Das ist doch, also wenn wer diese Posaune nicht hört, es tut mir leid. Wirklich. Der einzige Präsident von 2 gab es in der ganzen Geschichte der USA-Präsidentschaft, wo ein Präsident eine Amtszeit ausgelassen hat und dann wiedergewählt worden ist. Das gibt es normalerweise nicht. Dass man 4 Jahre hat und dann verliert man und dann kommt man nochmal. Nur Trump und ein anderer. 2 seit 1776. Deswegen haben wir daran auch nicht gedacht, wahrscheinlich. Daher haben wir damals die letzten 7 Jahre hier gehabt, das ist von der Folie davor. Und jetzt, durch diesen Einschub, ist nichts weiter zu machen sozusagen, als diese 7 Jahre ein bisschen nach rechts zu verschieben. Frag mich nicht, wie viel. Aber so viel Platz habt ihr nicht. Es tut mir leid, Karin, so viel Platz haben wir nicht. Hast du Platz? Es gibt keinen Platz, oder? Das ist wunderbar. Richtig. Der Herr weiß, wann die 7 Jahre angefangen haben. Das werden wir nicht herausfinden, weil die Schrift es nicht gesagt hat. Aber ihr könnt euch selber ausrechnen, wie nahe wir sind. Dadurch, dass wir 4 Jahre bekommen haben. Für die Welt war es eine Bloßstellung der Demokratie. Für uns ist es eine Errettung. Lies nochmal 2. Petrus 3. Dort heißt es, du darfst das nicht als eine Verzögerung achten, sondern Gott ist langmütig. Lang. Und so lang sind die 4 Jahre jetzt auch nicht. Und dann sagt er, Gott ist langmütig gegen euch und will nicht, dass jemand verloren gehe, sondern dass alle zur Buße kommen. So sei doch froh, dass wir noch 4 Jahre hatten, die Gott eingeschoben hat zu unserer Errettung. Deswegen müssen wir die Zeit nutzen. Und dann im Jahr 22 wurden 5 Kühe nach Israel gebracht, die rot waren, rote Kühe. Ich habe mal in Charanz eine rote Kuh gesehen, eine echte. Du auch, wir waren dort, gell? Bei diesen wunderbaren Bauern da bei euch in der Nähe. Ich habe gedacht, kann ich die mit nach Hause nehmen? Danach habe ich ein Kilo Fleisch bekommen, hier ist sie ja. Aber das war eigentlich nicht mein Gedanke. So habe ich es nicht gemeint. Auf jeden Fall, ich sage euch, eine wunderschöne rote Kuh. Die war sehr schön. Gibt es sie noch? Ich weiß es gar nicht. Nicht mehr da. Warum sind eine rote Kühe so wichtig für Gott? Weil sie benutzt werden, um die Priesterschaft und den Ort der Anbetung zu reinigen vom Tod. Und die Juden opfern nicht, es sei denn, der Platz ist gereinigt durch die Asche von der roten Kuh. Das heißt, so eine rote Kuh wird geschlachtet, verbrannt und die Asche wird gesammelt. Und diese Asche in einem Reinigungswasser, die macht dann alles sauber vom Tod. Und daher, zum ersten Mal in der Geschichte 2022, wurden diese Kühe geschickt. Und danach gab es von diesen 5 roten Kühe verschiedenartige Nachrichten. Und gesagt, ja, 5 sind alle, sind qualifiziert, sie sind rein, sie sind makellos. Und dann kam Nachricht, eine hat sich disqualifiziert, dann 2 haben sich disqualifiziert, 3, dann ist plötzlich eine verschwunden, dann waren es nur noch 4 und keiner wusste, wo ist die 5. Kuh. Und dann die eine hat 2 weiße Haare bekommen, scheinbar, und die 3. hat dies und das. Es gab so viel Durcheinander über diese 5 Kühe. Mal keiner weiß, was wirklich passiert ist. Besonders über die verschwundene Kuh, da weiß keiner. Aber Fakt ist, am 1. Juli 2025 wurde eine rote Kuh geopfert. In Israel. In der Nähe von Jerusalem. Aber nicht in Jerusalem. Weil die Schrift sagt, diese Kuh muss geopfert werden außerhalb des Lagers. Das Tempelinstitut, die das gemacht haben, haben gesagt, ja, es ist eine Generalprobe. Wir testen mal, ob es funktioniert. Und dann haben sie in Ruhe, hier seht ihr auf dem Holzaltar, eine rote Kuh geschlachtet und hier verbrannt. Aber die Juden, die dabei waren und die diese Kuhzeremonie durchgeführt haben, ja, das ist ein Rabbi, da hinten steht, haben alles exakt so gemacht, wie es vorgeschrieben ist. Alles. Und derjenige, der diese Kuh gezüchtet hat in USA, Stenson heißt der, amerikanischer Landwirt, ein Christ, der war dabei und hat diese Generalprobe organisiert. Der hat gesagt, lass uns einen Test machen. Der steht da hinten und war dabei. Und er sagt, nachdem das alles vorbei war, er sagt, das Tempelinstitut sagt, es war eine Generalprobe. Aber ich sage euch, es war die makellose Kuh. Der steht da. Und er hat es organisiert. Wir hatten einen echten Priester. Ich glaube, ein 20-Jähriger, der noch nie auf einem Friedhof war, der in keinem Krankenhaus war, der sein Leben lang vorbereitet wurde auf diesen Tag, der hat diese Opferung gemacht. Außerhalb des Lagers und qualifiziert. Und dieser Mann hat dann ein Säckchen aus seiner Tasche hervorgezogen und hat gesagt, ich habe etwas von der Asche dabei. Wow. Das ist nicht erstaunlich? Das war im Juli 25. Noch nicht so lange her, gell? So, jetzt sind wir auch gleich fertig. Ja. Die 8. April 24 war noch einmal ein Zeichen am Himmel. Die totale Sonnenfinsternis über USA, die mit 2017, der anderen Sonnenfinsternis, so ein Fadenkreuz gebildet hat über den USA. Und wir haben vor einem Jahr gesagt, das sieht aus wie ein Fadenkreuz. Und da wird irgendwas passieren. Und 3 Monate später stand jemand im Fadenkreuz. Ein Attentat auf Trump, der fast erschossen wurde. Am 13. Juli 24. Ist das nicht erstaunlich? Auf Einzelheiten müssen wir nicht eingehen. Ihr wisst, was es bedeutet, ja. Dass sowas Ähnliches sich wiederholen wird, irgendwann in der Zukunft, gemäß dem Wort Gottes. Und warum hat Gott ihn leben lassen am Juli 2024? Und ihr wisst noch, es waren ein paar Millimeter. Und vor ein paar Tagen wurde einer seiner treuen Nachfolger ermordet, genau auf dieselbe Art und Weise. Bloß bei ihm haben sie getroffen. Bei Trump nicht. Warum? Weil Gottes Werk mit ihm noch nicht fertig ist. Es ist noch nicht beendet. Eine Sache fehlt noch. Und was fehlt? Es ist der Tempel, das Heiligtum. Ich habe hier nochmal den Vers in Jesaja 44 hingeschrieben. Jesaja sagt, der von Kyros spricht, er ist mein Hirte, er wird all meinen Willen ausführen und zu Jerusalem sagen, werde gebaut und zum Tempel werde gegründet. Und Trump ist zufälligerweise der bekannteste Immobiliengeschäftsmann der Welt. Ist gar nicht schlecht, wenn du ein Immobilienfachmann bist und einen Tempel bauen willst. Oder nicht? Er ist kein Fußpfleger wie der Wolfgang. Er ist ein Immobilienmogul. Kein Wunder hat Gott ihn geholt, um ein Bauwerk zu starten. Und welches? Der Tempel. Werde gegründet. Das wird er eines Tages sagen. Wenn er der Kyros ist, wird er eines Tages zum Tempel sagen, werde gegründet. Und die jetzigen Vorbereitungen, die wir sehen im Gazastreifen, all das, was dort jetzt kommt, wird letztendlich darauf hinlaufen, dass diese letzte wichtige Prophetie noch erfüllt wird. Wenn er den Juden anfangen wird, helfen wird, den Tempel zu bauen oder das Heiligtum, wie immer du es nennen möchtest, das ist dann das allerletzte große Zeichen, dass der Messias vor der Tür steht. Und diese Zeit ist nicht mehr weit. Ihr habt wahrscheinlich schon Hunger.
Maranatha. Wir können noch ein paar Gebete. Ja. Die Schilder stehen übrigens schon zum Tempel.
Ich weiß. Die Schilder stehen. Wow. Die Materialien sind fertig. Wow. Der Tempel ist fertig.
Der Altar.
Der Altar ist fertig.
Priester.
Ja. Es ist alles fertig.
Aber
das Essen
ist
noch nicht fertig. Okay. Ich will euch. Ich will nur hinzufügen, wie Markus richtig gesagt hat: Es ist alles fertig. Die Priesterschaft lernt seit 2016. Und sie haben diese Zeit im Tempelinstitut benutzt, alle Materialien herzustellen. Der Leuchter ist fertig aus getriebenem Gold, hat ein Jude aus der Ukraine gemacht, der früher dahin umgezogen ist. Er ein Talent Gold genommen hat und den Leuchter aus einem Stück gebaut. Der ist fertig. Es ist alles da. Die rote Kuh und jetzt haben wir wahrscheinlich die Asche. Und Schilder sind dort, hier geht's zum Tempel. Richtig. Und sie haben alle ihre Feste und Zeremonie immer näher zum Tempel hin gehalten. Die Juden. Und Trump hat in seinem Vorschlag an die Hamas jetzt vor ein paar Tagen gesagt, dies ist die Chance auf ewigen Frieden. Eternal Peace. Klingt sehr wie der Bund. Bund mit vielen. So, selbst sein Verteidigungsminister hat schon vor einigen Jahren einen Vortrag gehalten. Ein Kriegsminister heißt er jetzt, sorry. Ein Kriegsminister. Er hat einen Vortrag gehalten und gesagt, der Tempel wird gebaut. Das ist sein Kriegsminister. Das ist einer seiner vertrautesten Leute, das Haupt über das ganze Militär. So, ihr sagt mir, wie viel Zeit es noch gibt. Wenn der Herr sagt, ich komme schnell. Noel, sehr schnell, oder? Ja. Lob den Herrn. Der Leuchter. Die Marita hat ihn schon gesehen. Jetzt brauchen wir noch den geistlichen Leuchter, der fertig ist. Den goldenen Leuchter. Und das ist Gottes Meisterwerk auf der Erde. Wollt ihr da dabei sein? Jetzt mehr als je zuvor, oder nicht? Kurt, willst du woanders sein? Hier ist die Tür, guck mal. Nein? Ah, du bleibst, gut. Sehr gut. Wir wollen alle bleiben im Hause des Herrn, bis er wiederkommt. Was lohnt es sich jetzt noch, irgendwas zu machen? Es lohnt sich nicht. Die Zeit ist kurz. Ja, die Zeit ist wirklich kurz. Und die Zeichen der Zeit zeigen es uns. So daher sagen wir wie Paulus, kauf die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Ja, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Lob den Herrn. Ja, jetzt ist aber gut genug. Ja. Lass uns noch ein paar Gebete haben und dann machen wir die Pause. Was? Ja. Das? Ach so, den ersten. Das ist Folie 1. Ja.
Da fehlen noch ein paar
dazu. Ja, der ist leider nicht ganz aktuell. Wir haben nur bis 20 was? 24. So, heute Nachmittag und morgen Nachmittag treffen wir uns mit der Jugend. Jugend sind die Teenager. Das ist Jugend, also ungefähr 12, 13 bis 19. Noel darf auch kommen, ist okay. Noel ist 20, das ist kein Problem. Und wir werden mit der Jugend diesen Zeitstrahl neu machen. Warum? Weil wir müssen ihn flexibler gestalten, weil es so viele Zeichen gibt. Hier kann man keine neuen Zeichen ranmachen, ohne das ganz neu zu drucken. Deswegen machen wir jetzt alles einzeln. Und dann, wenn es Zeichen gibt, brauchen wir es nur hinzuhängen. Okay? So, lob den Herrn dafür. Das Maranatha. Ja. Amen. Gut.
Amen. Wir beten, Herr, dass du uns allen ein bereitetes Herz gibst. Ein Herz, das nur dein Erscheinen liebt, Herr.
Amen.
Herr, wir wollen auch sagen, Amen, komm, Herr Jesus. Amen.
Amen, komm, Herr Jesus.
Amen.
Komm, Herr Jesus.
Was sagt der Herr?
Ich komme schnell.
Eine gute Vorbereitung ist der Büchertisch hier. Und der Büchertisch ist für alle da, aber heute besonders für die, die erst jetzt angereist sind, die neu zugestoßen sind für die Konferenz. Lob den Herrn.
Amen.
Ja, ich muss wirklich bezeugen, dieses Wort, was wir heute Morgen gehört haben, das hat uns in den letzten 10 Jahren geprägt, nämlich, dass der Herr bald kommt. Und das ist so gesund für unser Vorangehen und für unsere Vorbereitung. Brauchen wir das Empfinden und die Sicht und auch die Bestätigung, der Herr kommt. Ja, weil diese Sicht bereitet uns vor. Wenn wir in unserem Herzen sagen, mein Herr bleibt lange aus, dann ist es schwierig. Dann ist vorbei. Dann sind wir definitiv nicht vorbereitet, wenn der Herr kommt. Aber in den letzten 10 Jahren, wie Tobi gezeigt hat, in der ganzen Versammlung, hat der Herr immer wieder zu uns gesprochen, ich komme. Und er hat es immer weiter bestätigt. Und das hat uns vorangebracht. Ja, das hat uns geheilt. Das hat uns gerettet von der Welt. Und das hat uns zum Herrn gebracht, zu ihm selbst. Ja. Das hat uns errettet. Und das dürfen wir nie verlieren. Im Gegenteil, das darf nicht in unseren Herzen kälter werden oder weiter wegrücken, sondern es muss immer näher werden. Ja, das Brennen in unserem Herzen muss zunehmen. Der Herr kommt. Der Herr steht wirklich vor der Tür. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass wir solche Versammlungen haben. Und das muss wirklich in unser Herz geschrieben werden. Der Herr kommt. Und all diese Zeichen gibt der Herr uns, damit wir uns vorbereiten. Es heißt ja geschrieben, der Herr tut nichts, es sei denn, er sagt es den Seinen oder seinem Propheten. Der Herr lässt uns wissen, was er tut. Er kommt nicht einfach und wir sind nicht vorbereitet, sondern er bereitet uns seit 10 Jahren für seine Wiederkunft vor. Ich bin dem Herrn dankbar dafür. Dieses Wort müssen wir wirklich festhalten. Amen.
Ein Satz ergänzen, was für mich, was es für mich heißt, dass ich weiß, der Herr kommt. Das heißt nicht, dass ich jetzt unnütze Dinge treibe oder verrückte Sachen mache, sondern ich strecke mich aus nach Christus. Das ist meine Vorbereitung. Viel mehr darauf ausgerichtet sein, Herr, ich will dich leben. Das ist unsere Vorbereitung. Ja? Dass das Haus des Herrn fertig gebaut wird. Das Tempel wird bald gebaut, aber wonach der Herr sich sehnt, ist, dass sein Haus gebaut wird. Amen. Dass seine Stadt fertig gebaut wird. Und das sind wir. Amen. Und das bauen wir in unserem täglichen Leben. Amen. Und darauf sollen wir uns deswegen umso mehr ausrichten. Amen. Amen.
Und ihr konntet ja sehen, was im himmlischen Jerusalem geschieht, bestimmt letztendlich, was in dieser Welt geschieht. So wichtig ist es, was der Herr tut. Es ist sozusagen nicht die Welt, die vorgibt, was im Geistlichen geschieht, sondern es ist das Geistliche, was vorgibt, was in dieser Welt geschieht. Haben wir so ein Bewusstsein? Leben wir so, dass sich hier letztendlich der Lauf der Weltgeschichte entscheidet? So wichtig ist, was Gott tut. Denk an Noah, an die Arche. Was entscheidet, wann die Flut kommt? Der Bau der Arche. Sobald Noah fertig war, sagte Gott, jetzt kommt die Flut. Das lag nicht an irgendetwas anderem. So lasst uns als solche leben, die so eine Verantwortung und so ein Vorrecht mittragen, heute bei dem zu sein, was dieses Zeitalter beendet. Was dieses Zeitalter beenden wird, ist die Vollendung seiner Gemeinde. Das wird es beenden. Und in dieser Weise muss unser Leben ausgerichtet sein. Wofür willst du sonst noch leben? Wenn du zur Zeit von Noah nicht die Arche baust, die Flut wird dich überraschen und dich wegraffen, auch wenn du gläubig bist. Das hat ja nicht damit zu tun, dass die anderen alle ungläubig waren zur Zeit von Noah. So war es nicht. Er hatte viele Geschwister, die waren bestimmt auch gläubig. Aber sie haben die Arche nicht treu bis zum Ende mitgebaut und dann auch reingehen. Das hat ihnen gefehlt und dann hat die Flut sie weggenommen. Jetzt sind wir dran. Was machen wir? Was sehen wir? Das entscheidet sich jetzt. Das entscheidet sich nicht am Tag der Entrückung. Weißt du, wenn das Wasser runtergeht, dann ist es zu spät. Dann kannst du nichts mehr ändern. Die Entscheidung treffen wir jetzt. Die Entscheidung wird jetzt, die fällt sich jetzt. Daher müssen wir jetzt entscheiden, was wir mit unserem Leben machen. Wie wir mit dem Herrn leben, wie wir ihm dienen, wie wir uns ihm hingeben. Wie unser Herz heute aussieht, das entscheidet sich jetzt. Und das entscheidet dann am Ende auch die Entrückung. Das ist nicht etwas, wo du dabei bist oder nicht dabei bist, nach Zufallsprinzip. Das hat mit Vorbereitung zu tun. Wer die Arche mitbaut, jeden Tag sich hingibt und hineingeht, der wird auch emporgehoben. Das ist klar. Und so müssen wir heute für uns selbst wirklich die richtige Entscheidung täglich treffen und den Herrn gewinnen und uns hingeben für seinen Vorsatz. Und wenn irgendwas in unserem Herzen noch wichtiger ist, dann lass es uns jetzt entsorgen. Dann lass es uns jetzt rausschmeißen. Dann lass uns davon loskommen. Es ist nämlich alles Asche. Wenn der Tag kommt, das Feuer kommt, es wird alles Asche werden, was immer du jetzt gerade baust und tust, außer Zion. Das wird entrückt. So lobt den Herrn, lass uns klug sein und die Zeit wirklich ganz auskaufen. Denn sie ist immer kürzer jetzt und bald zu Ende. Und wenn du dann dastehst und nicht entrückt wirst, was hast du dann? Ein Desaster. Heulen und Zähneknirschen, sagt der Herr. Aber wenn du entrückt wirst zum Thron, was liest du in Offenbarung? Sie loben alle Gott mit einer Stimme. So, wir haben die Wahl. Und die Wahl treffen wir heute, nicht erst später. Das ist das Zeichen, um jetzt die richtige Entscheidung zu treffen. So möge der Herr uns alle die Augen öffnen, dass wir klug sind. Denn die Zeit ist nahe. Amen. Lob den Herrn.